Schönen guten Abend und herzlich willkommen zu dieser Sendung. Am Mikrofon ist Jutta Schostak. Der Schlachthof, das berühmte, international bekannte, vielfach preisgekrönte Kulturzentrum in Wiesbaden, feierte kürzlich ein imposantes Jubiläum, 30 Jahre. Seine Entwicklung ist eine Geschichte von Leidenschaft, Beharrungsvermögen und Spaß. Die Blaue Stunde gratuliert. Fragen an Gerhard Schulz. 30 Jahre Schlachthof, großes Jubiläum. Welche Zeiten waren das damals vor 1994? Wie sah das Kulturleben in Wiesbaden aus? Lassen Sie uns doch mal einen kleinen Rückblick machen. Erinnern Sie sich daran?
Ich kann mich an die Zeit erinnern. Das war ja nicht nur eine Zeit, die aus Wiesbaden heraus entstanden ist, sondern es war ja eine Zeit in der Bundesrepublik, in Europa, auf der Welt letztendlich. Es war erst zuallererst mal eine Zeit ohne Handys. Die Zeit war relativ oder sehr analog. Es war eine Welt, die geprägt war von großen gesellschaftlichen Fragen und auch Auseinandersetzungen. Anfang der 90er, als wir noch bevor wir in das Haus des Schlachthofs reingegangen sind, als Initiative uns um ein Kulturzentrum bemüht haben für Wiesbaden, war es die Zeit von Hausbesetzungen aus den 80ern. Es waren die Fragen der Startbahn West, Gorleben, Wackersdorf. Die RAF war noch aktiv. Es war eine Zeit von gesellschaftlicher Positionierung, die Nachwirkungen von Reagan, Thatcher, der erste Golfkrieg, also auch eine Zeit, die uns sehr in Anspruch genommen hat und die uns auch sehr politisiert hat und uns ja angeregt hat, uns damit auseinanderzusetzen, in welcher Welt wollen wir eigentlich leben und welchen Beitrag kann man dazu leisten. Und dann, das fokussiert sich jetzt auf Wiesbaden. Ich selbst komme aus einer Szene, früher auf jeden Fall auf der linken Seite der Gesellschaft, auch aus dem durchaus, wie soll man sagen, auf Demonstrationen ging es auch früher zur Sache. Also man hat auch an der Startbahn wirklich gekämpft und ähnlich auch an anderen Orten. Es war eine andere Auseinandersetzung als die, die es heute war, wo der gesellschaftspolitische Kampf zu einem sehr großen Teil online stattfindet. Ja, da kann ich reinschreiben, die Politik ist doof, deine Mickey Maus, und kann meinen politischen Protest so ausdrücken. Früher war das, ging das nicht, und früher gab es da noch andere Mechanismen. Und die haben auch in Wiesbaden gewirkt. Ja, es gab auch hier Hausbesetzungen, es gab auch hier Auseinandersetzungen, es gab auch hier Forderungen nach einem Zentrum, die aber immer dieses Muster durchlaufen sind. Man besetzt ein Haus, hängt Transparente ans Fenster, ist irgendwie 6 Wochen drin, stellt große Forderungen, man möge die Welt verändern und dann kommt die Polizei und beendet das. Und dann nach einer gewissen Zeit findet es an anderer Stelle wieder statt. Und wir hatten für uns dann irgendwann festgestellt, dass das eigentlich nicht der Weg ist, der Sinn ergibt, weil wir tatsächlich ein Kulturzentrum wollten oder ein Zentrum. Und haben dann gemerkt, okay, nach dem dritten, vierten Mal, das bringt nichts, weil so kommen wir da nicht hin. Und in Wiesbaden zu der Zeit gab es ja auch nichts. Also wir hatten, das Nero war abgebrannt, die Wartburg war nicht mehr offen, das Pub war längst zu. Es gab keinen Ort für Subkultur, für da gehen wir hin und machen, was wir wollen. Da gibt es das musikalische Angebot in der Stadt, da können wir so sein, wie wir sind, da kostet es keinen großen Eintritt. Das war so nicht vorhanden und das war das Setting, in dem wir uns damals bewegt haben.
Und dann hatten Sie und Ihre Freunde die Faxen dick und haben beschlossen, wir machen jetzt etwas. Wir erfinden etwas.
Ja, also jein. Also es gab, wie ich eben schon gesagt habe, diesen politischen Zug und es gab auch diesen auf der Ebene oder im Bereich der Musik der Bands, der Szene gab es ja auch solche Bewegungen. Also ich erinnere mich, es gab damals eine Musiker gegen Fremdenhass. Das war so diese erste Wiesbadener politische Bewegung aus der Musikszene heraus. Ja, da waren vorher die, jetzt muss ich gucken, ob ich da historisch sattelfest bin, Lichtenhagen, Rostock, irgendwie die Auseinandersetzung mit den Flüchtlingsheimen, wie es damals hieß, oder Asylheimen, die 92, abgebrannt sind, genau. Ja. Und daraus hat sich in der Musik auch gesagt, wir müssen was machen, das geht so nicht. Und da hat man dann gemerkt, okay, es gibt also auch in der Musikszene so einen bestimmten politischen Gedanken. Und es war dann so, dass seitens Amt für Soziale Arbeit es tatsächlich mal, und das war eine der Situationen im Zusammenhang, wo man gesagt hat, kann man denn nicht diese politische Zentrumsbewegung mit der Musikszene mal verbinden, wenn die doch jeder und jede auf ihre Art einen Zugang sucht, um diese Gesellschaft in Wiesbaden zu verändern. Und dann hat man die mal zusammengefasst und daraus hat sich, sage ich mal, eine Personengruppe gefunden, ich sage mal so von den politischen, in Anführungszeichen, die genug Spaß am Rock'n'Roll hatten, und aus der Musikszene, die politisch genug interessiert waren. Und das war eine Schnittmenge, wo sich einfach zwei Sachen gefunden haben. Politik muss auch Spaß machen. Ich glaube, Rosa Luxemburg hat mal gesagt, wenn ich auf der Revolution nicht tanzen kann, dann ist es nicht meine. Aber ich bin mir nicht sicher, ob sie das Zitat ist von ihr ist. Aber das ist genau das, was da passiert.
Auf jeden Fall ist ein schöner Spruch.
Ja, genau. Und daraus hat sich so eine Energie entwickelt. Und es war vielleicht ein Kreis von um die 40 Personen, die das so getragen haben und sich auch immer wieder getroffen haben und dann auch Veranstaltungen gemacht hat im Tattersaal oder wir dann Open Air, auch damals auf dem Schlachthofgelände, weil man dann gemerkt hat, das könnte so ein Ort sein, Industriebrache, leerstehend, da waren dann schon zwei Bands schon mal da drin und andere hatten einen Proberaum und dann hat man schon mal ein Konzert da gemacht. Da hat man gemerkt, das könnte so ein Ort sein, da wird man zumindest von niemandem behindert, etwas zu tun.
Und gab es Unterstützer dafür? Auch finanziell?
Nein, zu der Zeit gab es das nicht. Zu der Zeit war das, wie man so schön sagt, eine Initiative. Und wir haben geguckt, wo man das herkriegt. Wir haben dann auch punktuell, wenn man mal gefragt hat, da wieder auch beim Amt für Soziale Arbeit eine Unterstützung bekommen. Und ansonsten haben wir versucht, wenn man Konzerte gemacht hat, Spenden einzusammeln oder man hat sich selber irgendwie auch engagiert finanziell. Wir hatten ja nichts drauf, aber das, was wir hatten, haben wir in die Sache dann auch reingegeben. Und so ging es dann auch weiter, ja, dass wir dann auch, als wir in den Schlachthof dann selber rein sind als Gebäude.
Und ist das dann gleich gut gelaufen?
Naja, dann haben wir uns dieses Haus mal genauer angeguckt, den Schlachthof. Das war damals ja, da unten standen ja noch ganz, ganz viele Gebäude, die meisten standen leer oder waren noch so halb in Gebrauch. Der Schlachthof wurde 89, der Betrieb wurde eingestellt. Ja, danach dümpelte der so ein bisschen rum, dann war irgendwo noch eine Darmwäsche und irgendwo wurde, der Fleischereinkauf war damals noch der Fleischereinkauf, also wo man dann auch, wo Metzgereien, aber Messer und Schneidegeräte und Zubehör und sonstige Sachen haben kaufen können, Wurstpelle und fragen Sie mich was, ja. Der war noch in Betrieb, aber viele der anderen Gebäude waren leer. Da standen dann, das war wirklich so, als wäre man irgendwann weggerannt, da standen dann noch Fetteimer und also das ganze Areal, alle Häuser, in die man rein ist, die rochen nach Räucher, nach Fett, nach Blut, nach diesem ganzen Betrieb. Es hatte was total Abschreckendes und es hatte dadurch auch was total Interessantes. Und es war verschlossen und wir sind rein, wir haben die Tür aufgebrochen, aber der Hausmeister in wilder Auflösung. Und wir haben gesagt, reg dich ab, wir wollen nur ein bisschen aufräumen, wir wollen uns das nur angucken, wir gehen nachher wieder raus. Der war völlig überfordert mit uns, aber wir haben es so genau so gemacht. Und am nächsten Mal wussten wir dann, was zu tun ist. Dann hatten wir dann beim Knettenbrech Container bestellt und haben dann Leute eingeladen, wen auch immer wir kannten, haben gesagt, wir wollen aufräumen. Wieder die Tür auf, der Hausmeister wieder. Wir haben doch gesagt, reg dich ab, wir räumen nur auf. Und dann haben wir die Container gefüllt und danach einfach die Tür wieder zu, Kette vor, Schloss ran, haben ihm einen Schlüssel gegeben. Und der stand da, war total verdattert. Und Man wusste nicht. Ne? Natürlich hat das auch die Politik erreicht und die wussten nicht genau, was sie damit machen sollten. Wir haben das zwar illegal aufgemacht und sind letztendlich auch rein, aber wir sind auch wieder raus. Also so, wir haben denen keine Handhabe gegeben, wirklich richtig gegen uns vorzugehen. Also wir haben einfach unter Beweis gestellt, dass wir bereit sind, unter eigenen Ressourcen und Mitteln, die wir zur Verfügung stellen, auf eigene Kohle, die Container zu bestellen und aufzuräumen. Und dagegen konnte man eigentlich nicht wirklich vorgehen. Ja. Und dann kam irgendwann der Peter Riedl ins Spiel. Und so nahm das so Stück für Stück und Monat um Monat hat sich das entwickelt. Ja.
Und dann fing es an zu laufen. Also das können wir jetzt leider nicht im Einzelnen besprechen, das wäre eine Extrasendung wert, mal genau und auch in die Geschichte zu gehen. Ich wüsste nun mal gerne, welchen Kulturbegriff hatte man denn seinerzeit in Wiesbaden?
In Wiesbaden? Ein Kulturbegriff?
Ja.
Ich glaube, das hieß Staatstheater.
Aha.
Ansonsten kenne ich keinen.
Aha. Also in Wiesbaden gab es das Staatstheater und sonst nichts weiter.
Ja, also natürlich gab es, der Unterschied ist ja, welchen Begriff hatte man von Kultur und was hat stattgefunden.
Ja. Ja,
klar gab es auch so eine kleine Clubszene, damals Bermuda-Dreieck noch, hier Nerostraße, Saalgasse, da war so ein bisschen was, das EG und das Wirtshaus und später hieß es anders, weiß ich gerade nicht. Und auch die Wartburg war ja auch in den 80er Jahren, in den 90ern war die dann auch schon wieder, da war später noch das Two Monkeys and a Dog von Porky, der neulich gerade leider verstorben ist. Also da gab es schon so ein bisschen was, den Dschungel, das Lou, also das war, wie es zu der Zeit hieß, weiß ich nicht, ich glaube wahrscheinlich Dschungel oder Basement am Ende schon. Also es gab so den einen oder anderen Lichtblick. Aber jetzt, ich sag mal, das hat ja damals keiner Kultur genannt.
Ja.
Und auch als wir dort irgendwie rein sind, wir wussten ja auch noch nicht, was wir genau werden wollen. Und ob wir das jetzt Kultur genannt hätten, da bin ich mir auch noch nicht sicher. Wir wollten zwar ein Kulturzentrum, aber was wir genau damit gemeint haben, war eigentlich nur der Inhalt. Bier und Hanf gehören zum Kampf, laute Musik und einfach sein können.
Und wann fing das an? Wann wusstet ihr, was ihr wolltet?
Fing im Prinzip an, als wir wirklich in die Gebäude rein sind, als es durch die Begegnung mit der Politik, mit dem eben erwähnten Peter Riedle auch im Prinzip eine Einverständniserklärung gegeben hat, dass das, was wir vorhaben, in diesen Gebäuden nicht Gefahr läuft, unmittelbar wieder in einen Konflikt mit der Stadt zu führen, der zu einem Polizeieinsatz führt.
Und war das vorher der Fall?
Naja, das war die Erfahrung aus diesen ersten Zentrumsbewegungen, die jetzt nicht mit dem Schlachthof zu tun haben, aber aus der Szene, aus der wir gewachsen waren. Und im Schlachthof war es tatsächlich so, dass wir, als wir mit Peter Riedle vereinbart haben, okay, dann machte mal. Und dann haben wir gemacht und da war klar, irgendwie jetzt können wir den Gedanken denken.
Also ab da wurde der Schlachthof als Projekt ernst genommen
ja.
von der Stadt. Und wann war das?
Das war 94.
Margarete Goldmann, frühere Kulturdezernentin, würdigte anlässlich des Jubiläums den Schlachthof mit den Worten: Damals wurde das geistige Klima dafür geschaffen, dass freie Kultur überhaupt gefördert wurde. Dem stimmen Sie vermutlich zu.
Wenn sie das so sagt, dann stimmt es. Unser Beitrag war einfach der, dass wir eben auch ins Kulturdezernat gegangen sind und zur Politik und gesagt haben, wir machen Kultur. Wir wollen Zuschüsse, wir wollen Mittel haben, um das, was wir aus dem Schlachthof machen wollen, auch bezahlen zu können. Weil, wie gesagt, wir hatten ja selber jetzt nichts drauf. Also, und das wurde aufgegriffen. Es gab jetzt nicht gleich Geld, aber man hat dann eine minimale Stromversorgung hergestellt. Man hat dafür gesorgt, dass die Heizungen in den Proberäumen im Verwaltungstrakt vom Nebengebäude, also da, wo die Proberäume dann installiert wurden, dass die lief. Und dass die auch genug Strom hatten und also damit mal so die minimalste Basis geschaffen wurde, das war das eine. Und das andere war, dass man, das muss man sich dann heute auch nochmal auf der Zunge zergehen lassen, man hat dann zumindest für diesen alten Schlachthof ja keine Miete verlangt. Und das als indirekte Förderung verstanden. Und jeder, der sich erinnern kann, wie dieses Gebäude ausgesehen hat, also dafür hätte auch niemand Miete bezahlt. Also
im Gegenteil, gesagt, hier, dafür genau. muss ich was bekommen.
Und das war genau das, was wir gesagt haben, was wir auch gesagt haben, wir brauchen, damit wir Kultur machen können. Aber das hat dann noch ein paar Jahre gebraucht. Aber richtig ist, dieses Klima ist durch diese Forderung von uns, und die haben wir ja permanent auch formuliert, wurde möglicherweise dadurch geschaffen, das kann sein.
Und wie lange hat es gedauert, bis ihr gesagt habt, ja, das ist jetzt genau das Richtige, was wir machen und was wir machen wollen?
Das hat Jahre gedauert. Also ich meine, wir sind 1997, schon 3 Jahre später, mit dem Kulturpreis der Landeshauptstadt Wiesbaden ausgezeichnet worden. Damals war das noch so, dass wir uns den mit dem Frauenmuseum geteilt haben. Offensichtlich hat man weder den Schlachthof noch das Frauenmuseum damals als, weiß ich nicht, wertig genug empfunden hat, um es einer Institution zu geben, ja, und im nächsten Jahr vielleicht der anderen.
Fassen wir mal die Alternativen zusammen.
Irgendwie so, ja. Wir sind dann auch direkt ins Steakhouse gegenübergegangen, haben komplett alles versoffen, was man uns zugesagt hatte. Irgendwie. Also wir haben es richtig gefeiert, haben es krachen lassen. Die Frage war, jetzt muss ich kurz überlegen.
Wann ihr das Gefühl hattet, so, wir sind jetzt auf dem richtigen Weg, das läuft schön und den Preis haben wir jetzt auch bekommen.
Aber wie wir da auf den Trichter gekommen sind, eigentlich hatten wir das ja intrinsisch immer in uns, dass wir gesagt haben, wir sind auf dem richtigen Weg, wir tun genau das Richtige. Es hat eine ganz andere Dynamik aufgenommen, als wir gemerkt haben, wir haben 94 ja die erste Veranstaltung gemacht, sind 95 dann richtig ins Programm gegangen. Und im Prinzip war es, wir haben am Anfang die Tür aufgemacht und es war, als hätten wir ein Vakuum geöffnet. Es hat wupp gemacht und die Hütte war voll und sie hat sich eigentlich nicht mehr geleert. Also wir haben gemerkt, das, was wir als Bedarf formuliert haben zu tun, sind total viele bereit anzunehmen. Und das hat uns natürlich bestätigt. Das hat aber auch zur Folge gehabt, dass man da sagt, okay, wenn so viele Leute kommen, dann müssen wir eine bessere Bar bauen, wir brauchen eine Backstage für Bands, wir brauchen Toiletten und dieses und jenes. Und diese Arbeit musste getan werden. Und wir waren ja alle nicht im Schlachthof angestellt, sondern wir haben das ja neben unserem Studium, neben dem Beruf, den wir machen, oder neben unserem Leben zusätzlich gemacht. Und da haben wir irgendwann gemerkt, das kriegst du als Person ja gar nicht hin. Also ja. Ich selber war Zimmermann und habe die Woche über auf der Baustelle gearbeitet und bin dann nachts und am Wochenende in den Schlachthof. Das kriegst du ein paar Jahre hin, aber das hat keine Perspektive. Und so hat sich irgendwann für uns die Frage gestellt, okay, wenn diese Arbeit ansteht, um den Schlachthof am Leben zu halten und ihn überhaupt veranstaltungsfähig zu machen, dann wird die Arbeitszeit gebraucht. Und dann stellt sich die Frage, okay, will ich mich darauf einlassen? Weil wir hatten ja gewisse Einnahmen über Getränke und Eintrittseinnahmen. Aber das war natürlich eine Wette auf eine ungewisse Zukunft. Weil wir wussten, die Industriebrache soll komplett niedergelegt werden. Wir wussten, das Haus selber hat eigentlich keine Zukunft. Willst du deine eigene Existenz an eine sich überhaupt nicht perspektivisch realistische Zukunft, erstens von dem Gebäude her und zweitens irgendwie auch von dem, was wir tun, weil dass man da ein paar Mack verdient hat, das ist ja schön, aber kannst du davon leben? Und wie willst du das machen? Und ein paar von uns sind dann, ich war dann mit auch der Erste, der dann letztendlich gesagt hat, okay, wir gehen in diese existenzielle Frage rein.
Und wann war das?
Das war Ende der 90er, Mitte, Ende der 90er.
Ja, und der Gang der Dinge ist bekannt, wie das weiterging. Ich will das nochmal aufgreifen. Ihr habt gewusst, ihr tut das Richtige und ihr hattet einen starken Willen und ihr hattet Leidenschaft. Das sind offenbar die Dinge, die es gebraucht hat. Wir machen jetzt einen Zeitsprung in das Jetzt, Hier und Heute und dann komme ich doch glatt zum Kulturcampus. Mhm. Könnte man sagen, da wären jetzt genau diese Dinge gefragt. Das Richtige tun mit Willen, starkem Willen und mit Leidenschaft.
Ein viertes Element muss ich hinzufügen, das ist Humor und Freude und Optimismus. Ja, also ohne diese, das hängt sehr nah beieinander auch, aber ohne diese Ingredienzien würde es auch nicht gehen. Im Prinzip würde ich das bejahen. Ja, man ist natürlich 30 Jahre weiter, man ist schlauer, man hat Krisen überstanden, man hat Fehler gemacht und Lehren daraus gezogen. Man ist ein bisschen abgeklärter. Man weiß, was man kann, aber vom Prinzip her ist das, worum es eigentlich geht.
Und dann bitte erklären Sie uns doch, was es auf sich hat mit dem Kulturcampus.
Der Kulturcampus ist die Idee, erstens grundsätzlich der Stadt vorzuschlagen, entwickle dich doch anhand deiner soziokulturellen Bestandteile und deiner soziokulturellen Bedürfnisse. Das ist die grundsätzliche Idee. Wir gucken in unsere Städte, in unsere Gesellschaft und wir merken, irgendwas läuft schief. Irgendwas stimmt nicht. Wir geben auf gesellschaftliche Fragen nicht die Antworten, die wir brauchen, weil sonst wären wir insgesamt alle viel besser gelaunt. Das ist das eine. Das andere ist, es gibt ganz praktische Bedürfnisse. Das Gebäude der CREA und auch der Mietvertrag der CREA, also Kreativfabrik, ich weiß nicht, welche Zukunft das hat. Das Kontext, das ist der Ort, wo die Graffiti-Kultur untergebracht ist, auf dem alten Realgelände. Dort wird gebaut. Das heißt, die werden auch keine lange physische Zukunft an dieser Stelle mehr haben. Der Schlachthof denkt seit geraumer Zeit darüber nach, eine 800er Halle könnten wir noch gebrauchen, um sie zu bespielen. Es gibt Ideen zu, neben Kultur im Park auch Handwerk im Park umzusetzen. Es gibt schon lange die Idee, ein Rock'n'Roll-Hotel zu bauen, um viele räumliche Mietfragen und Backstage-Sachen, das ist so ein Platzhalter, Rock'n'Roll-Hotel, um eben auch solche Übernachtungsfragen, entweder von Gästen, die kommen, oder eben auch von vielen Künstlerinnen, für die wir Hotelzimmer brauchen. Wir haben im Schlachthof Anfang der 2000er bzw. Ende der 90er die berühmten und tatsächlich berühmten Wall Street Meetings gemacht mit dem Manuel Garrulis und der Sprayer- und Hip-Hop-Kulturszene. Aufgrund von dieser Geschichte, die Wiesbaden damals auf die Weltkarte der Hip-Hop-Kultur gehoben hat, gibt es die Idee von Leuten aus dieser Szene, eben auch von Manuel, in Wiesbaden das, nicht ein, sondern das europäische Hip-Hop-Museum zu installieren. Und darüber hinaus gibt es noch die ein oder andere kulturelle Nutzung, die man noch im Raum sieht. Es Raumfragen meistens, Proberäume, Kunstateliers, aber auch freie Räume für Leute, die einfach Räume suchen. Und all diese Gedanken zusammengefasst, einfach mal sagt, wir müssen nicht hier und dort ein Problem lösen, sondern wir fassen das mal räumlich zusammen, dann entsteht ein Kulturcampus.
Gigantisch.
Gigantisch, absolut.
So, und das sieht gar nicht mal schlecht aus, das könnte man machen, es ist nur kein Geld da.
Wir haben, als wir die Idee ursprünglich mal vorgestellt haben, wir haben sie damals in drei Dezernenten, es waren damals drei Männer, vorgestellt. Als ersten Versuch, weil wir gedacht haben, wenn die drei sagen, wovon träumt ihr nachts, dann muss man den Gedanken nicht weiterdenken. Die fanden das, das solltet ihr mit den Fraktionen besprechen. Wir waren bei den Fraktionschefs und Chefinnen und den kulturpolitischen Sprecherinnen und die sagten, wow. Ja, also von allen Fraktionen außer einer, da gehen wir nicht hin, aber alle anderen haben gesagt, wow, coole Idee, super, also Applaus, die waren begeistert, also wirklich, und haben das auch nicht gespielt. Und also, ja, ich habe es ein bisschen ausführlicher jetzt erklärt als jetzt eben. Und das hat dazu geführt, dass die Stadt die SEG beauftragt hat, eine Machbarkeitsstudie zu machen. Sind diese Gedanken mit diesen Nutzungen auf der Fläche, die uns dort am Schlachthof, zwischen Schlachthof und Mainzer Straße davor schweben, ist das überhaupt machbar, also bauphysisch? Die SEG hat es geprüft, sagt ja. Und der nächste Schritt war die Beantragung der Planungsmittel für ein solches Projekt in den Haushalt einzustellen. Und das war im Dezember 2023 nicht möglich. Da hat man gesagt, nee, aufgrund der aktuellen Lage nein. Und das bringt das Projekt unmittelbar zum Stopp.
Und jetzt gibt es dieses Projekt World Design Capital Frankfurt-Rhein-Main. Sie haben das Projekt Kulturcampus eingereicht und es ist angenommen worden. Aber was bedeutet das denn? Bekommen Sie Fördermittel?
Ich muss ein bisschen ausholen. Das World Design Capital wird zweijährig ausgeschrieben von einer Weltagentur für Design. Ja, das ist tatsächlich die WDO, World Design Organization. Die sitzen in Kanada und rufen aus alle 2 Jahre ein neues World Design Capital. Das ist dann meistens eine Stadt. Momentan ist es San Diego und Tijuana, die sich bewerben können. Sie hätten gern den Titel und werden dann ausgewählt, müssen dafür ein Programm erstellen. Das war auch schon Helsinki oder Valencia, also ein paar Städten. Wir haben World Design Capital Frankfurt und Rhein-Main 2026 hat konkurriert, unter anderem auch mit Riad. Und wir haben uns beworben auf die Bewerbung der Region, dass sie überhaupt diesen Titel bekommen. Da waren wir dabei und waren angenommen. Jetzt hat die Region Frankfurt tatsächlich den Titel bekommen, ja, und wird in 2026 wirklich das World Design Capital werden. Und jetzt muss man sich nochmals bewerben, dass man Teil für dieses 26er Programm wird. Da sind wir gerade dabei, das machen wir auch. Interessant für uns wurde es, als wir kommen ja jetzt nicht aus der Designwelt, außer wenn man sagt, okay, wir gestalten auch unsere Gesellschaft, also so könnte man dann das Design, so übersetze ich das, vor allen Dingen deswegen, weil die Frankfurter Bewerbung unter Frankfurt und Region, muss man immer dazu sagen, mit dem Untertitel versehen wurde, und der ist wirklich gut: Design for Democracy, Atmospheres for a Better Life. Und da haben wir gedacht, also wenn die Stadt die Planungsmittel einstellt, und wir waren ein paar Monate vorher, hatten wir uns schon auf dieses, aufs WDC beworben, aber wenn man den, es gibt, wir haben gesagt, wir nehmen uns mit unserem Projekt des Kulturcampus, mit all den Nutzungen, die darunter verwoben sind und all dem, was daraus generiert werden kann, und der festen Überzeugung, dass Soziokultur und Kultur unsere Gesellschaft gestaltet, wenn wir uns dann mit diesem Kulturcampus nicht auf Design for Democracy bewerben, dann sind wir blöd. Ja? Und deswegen haben wir uns beworben, und es ist momentan natürlich ganz gut, weil durch die Zusage an Frankfurt und Region Wiesbaden ja auch darüber diskutiert und wir als Teil dieser ganzen Bewerbung und all dem natürlich jetzt auch wieder ein bisschen Wasser unter dem Kiel haben.
Ja, schön und gut. Aber was bedeutet das denn konkret?
Also konkret bedeutet es, es gibt so einen Vergleich, wenn eine Stadt in Deutschland mal eine Bundesgartenschau hatte oder wenn eine Stadt zur europäischen Kulturhauptstadt gewählt wurde, dann passieren innerhalb dieser Stadt gewisse Dinge, von der die Stadt profitiert, auch losgelöst von dem Projekt. Also wenn die Bundesgartenschau dann weiterzieht in eine andere Stadt, dann wird sich diese Stadt irgendwie verändert haben, und genauso bei einer Kulturhauptstadt. Und das ist natürlich so ein Effekt, dass man sagen kann, wir wollen dafür sorgen, dass in Wiesbaden und in Frankfurt und in der Region der Begriff von Design, von Kultur, Design for Democracy mehr zu einer Konzentration auf gewisse Tätigkeiten oder Möglichkeiten führen wird. Und das sind dann keine ökonomischen, weil das ist ja nicht das Weltwirtschaftsforum, sondern es ist eben das World Design Capital, das sich mit Design for Democracy auseinandersetzt. Und was das im Einzelnen genau sein wird in 2026, das ist noch nicht klar. Das ist der eine Punkt. Der andere Punkt ist, dass man natürlich Projekte, das Beteiligte, das können jetzt Kulturinitiativen sein, das können Kreativagenturen sein, das können jede Art von Initiative oder Überlegung sein, jede Gruppierung, die irgendwie denkt, wir können unter Design for Democracy ein Projekt uns ausdenken, kann man sich darauf bewerben und auch Projektmittel beantragen. Jetzt wird es natürlich kritisch, kein Projekt wird durchfinanziert. Das kann nicht sein, die haben ein Etat von, vielleicht wird finanziert von den Städten und Kommunen, die teilnehmen, vom Kulturfonds. Ich glaube, das Land hängt vielleicht auch noch ein bisschen drin. Und da kommt insgesamt so ein Etat zusammen von vielleicht, Stichwort 20 Millionen. Und für die Projekte bleiben vielleicht 5 Millionen. Der Rest geht in die Organisation, in die Marketingkampagnen und andere Sachen.
Also was erwarten Sie für sich, für den Kulturcampus?
Meine Erwartung wäre, im Rahmen vom WDC mit der Stadt daran zu arbeiten, den Kulturcampus zu durchdenken und am besten auch voranzutreiben und zu einer Umsetzung zu führen, oder die Stadt auch daraufhin zu checken, inwieweit auch die Entscheidung, also der Weg dorthin zum WDC beitragen kann. Weil, wenn ich jetzt komme oder wenn wir kommen mit der Idee des Kulturcampus und die Stadt gerade darüber diskutiert, ob es Walhalla baut oder saniert zu einem Kulturort, dann sind beide Varianten möglicherweise spielen in einer Liga, was die Kosten angeht. Wer entscheidet jetzt, was wir bauen? Und ist diese Art von Entscheidungsfindung nicht Teil der Gestaltung unserer Demokratie, also des Design for Democracy? Und diese Frage würde ich in dem Zusammenhang auch gerne formulieren, diskutieren und am liebsten auch beantworten. Also auch der Weg, wie eine Stadt in sich funktioniert, mit wem sie redet oder wer da drin spricht, wer zu Wort kommt, wessen Wort gehört wird, wessen Entscheidungsbefugnis immer in Frage gestellt wird und welche Entscheidungsbefugnis immer als gegeben gilt. Sind das noch die Vorgehensweisen, die wir in dieser sich ständig verändernden, agilen, transformativen, disruptiven Welt brauchen? Ist es also, ne? Also das ist für mich auch ein ganz wesentlicher Punkt.
Sie haben aber schon auch ganz bestimmte Vorstellungen, wie das, was Sie gesagt haben, was Sie vorhaben für den Kulturcampus, dass sich das etwas entzerrt und auch auf bestimmte Plätze und Orte in der Stadt konzentrieren könnte. Sagen Sie mal kurz, was Ihnen da vorschwebt.
Ja, wir laufen durch die Innenstädte und auch durch die Wiesbadener Innenstadt und wir sehen den Leerstand und wie diese Städte sich verändern. Ich habe vorhin die einzelne Nutzung vom Kulturcampus genannt. Ich bin durch die Stadt gelaufen und habe gesagt, okay, das Europäische Hip-Hop-Museum könnte man mit dem Stadtmuseum in der Kaufhof Galeria unterbringen. Die 800er Halle vom Schlachthof könnte man, damit könnte man die Wartburg bespielen. Eine Skatehalle könnte man in der Sportarena unterbringen und so weiter. Meine Frage dahingehend war gar nicht die, ob die einzelnen Orte in die Innenstadt gehen sollten, sondern ob eine Stadt wie Wiesbaden bereit ist oder in der Lage ist, das Konzept von Innenstadt zu überdenken und möglicherweise den Glauben an die Konsumfunktion von Innenstädten aufzugeben und sie mit einer anderen Perspektive, die dann eben jetzt beispielsweise mit meinen genannten oder mit den genannten Kulturinstitutionen zu füllen.
Kann es sein, dass die Stadt gar kein Konzept hat, kein Konzept, wie die Innenstadt aussehen soll?
Naja, es sieht fast so aus. Ich weiß nicht, ob das nur die Frage ist, ob sie kein Konzept hat. Die Frage, die sich ja auch stellt, ist, ob sie keine Möglichkeiten mehr hat, weil sie in der Vergangenheit agiert hat, wie sie agiert hat. Und die Frage ist, inwieweit sie den Kurs korrigieren kann.
Das heißt, keine Räume, kein städtisches Eigentum oder zu wenig städtisches Eigentum.
Zu wenig städtisches Eigentum, zu wenig Verpflichtung an die Eigentümer und Eigentümerinnen, denen die Immobilien gehören, sich unter dem Stichwort Eigentum verpflichtet, ihr müsst einen Beitrag leisten durch günstige Mieten, durch gemischte Nutzungen und diesen und jenen oder so. Die konnten ja machen, was sie wollten.
Also was Sie sagen, das klingt alles sehr schön. Es ist ein Umdenken. Einfach mal in eine andere Richtung denken. Das ist was Neues. Und Sie möchten, so habe ich das verstanden, jetzt anregen, dass darüber in der Stadtgesellschaft diskutiert wird, dass es Brainstorming gibt, Ideen sammeln, Konzepte entwickeln, auch rumspinnen, alles Mögliche. Prima, das kann man ja organisieren. Man kann Veranstaltungen machen, noch und Arbeitsgruppen und jeder, der möchte und so weiter. Nur, das muss ja auch irgendwann zu irgendetwas führen. Wie stellen Sie sich das vor?
Das ist sicherlich die schwierigste der ein sehr schwieriger Teil der Frage, weil letztendlich ist es abhängig tatsächlich auch von einer finanziellen Möglichkeit. Also die Dinge kosten Geld. Die Frage ist, die sich vorher aber anschließt, ist, dass wir dieses Konkrete, das Sie ansprechen, kann ja nur die Folge sein von einer tatsächlichen Vorstellung von Zukunft. Wir haben in der Vergangenheit auch immer festgestellt, es wurde immer Geld ausgegeben. Stadt kostet Geld und Geld fließt durch die Ansiedlung von Unternehmen und von Gewerbesteuern und von diesen ökonomischen Vorgängen in unserer Welt. Wo siedeln sich Unternehmen an? Wo wollen Hochschulen mehr Studiengänge implantieren. Wo wollen dann junge Menschen studieren? In welcher Stadt will man leben? Was ist was ist der Charakter einer Stadt? Also all diese Dinge gehören zusammen. Wenn Wiesbaden keine Idee von sich selbst in der Zukunft hat, was sie wirklich sein will, worauf sie setzt, dann wird es ganz schwer, Leute und Unternehmen und Geldquellen zu finden, die genau das umsetzen werden. Wenn eine Stadt kein Bild von sich hat, warum soll man da leben? Das Wichtigste, was jetzt irgendwie fehlt, und das ist ja vielleicht der Anschlussgedanke an den, was ich vorher gesagt habe, was uns fehlt, ist der Nordstern. Ist im Prinzip das langfristige Ziel, wo wir als Stadt gemeinsam irgendwie hinwollen, dass die alle Kräfte...
Die Leitidee,
genau. Ja, also es gibt ja diesen Spruch, wenn du nicht weißt, wo dein Hafen ist, dann steht dir jeder Wind ungünstig. Ja, also wir müssen wissen, wo wir hinwollen, damit wir auch diese Energien, die im Raum sind, zielorientiert einsetzen können. Ja, dass wir alle wissen, okay, da geht's hin, das ist ungefähr, wir müssen uns verständigen. Und ich stelle in den Raum, dass das momentan Wiesbaden nicht weiß. Und ich erwarte von der Politik nicht mehr, dass sie glauben, sie müssten mir erklären oder der Gesellschaft erklären, was es mit Finanzen auf sich hat oder wie wir haushalten müssen. Jeder, der eine Familie hat, weiß das. Und jeder, der auch nur einmal in der Woche die Zeitung liest, könnte es auch verstehen. Das ist nicht der Punkt, worum es geht. Also was wir brauchen, ist aus der Politik heraus tatsächlich wieder die Fähigkeit, in die Ferne zu blicken. Ja? Und wirklich dort hinten in der Zukunft ein gemeinsames Zielobjekt oder eine Zielstellung zu generieren, die uns die Lust macht, sich an dieser energetischen Aufgabe zu beteiligen. Und wenn die Politik das selber nicht kann, und das meine ich jetzt gar nicht blöd, dann sollte sie möglicherweise Leute ansprechen, die diese Fähigkeit besitzen und sagen können, ich könnte mir vorstellen, da und dahin zu gehen. Und die Überlegung wäre zum Beispiel, um nur eine zu nennen und um das anzuschließen, was ich vorher angesprochen habe, Wiesbaden, wir sind Landeshauptstadt. Wir könnten auch Wiesbaden zu einer Kulturlandeshauptstadt machen. Wenn das eine Zielstellung wäre, dann könnten wir alle Bemühungen in dieser Stadt genau darauf ausrichten. Dann könnten wir uns mal darüber diskutieren, was ist eigentlich Kultur? Was ist dieser Begriff? Und ist es wirklich, wenn wir Kultur aussprechen, meinen wir wirklich nur das Staatstheater und jetzt um einen Gegenpol zu, oder um die Bandbreite aufzumachen und den Schlachthof? Also ist es das? Oder ist es nicht eigentlich der Gesellschaftsvertrag? Wie wollen wir miteinander leben? Was sind Umstände? Worum müssen wir uns kümmern? Was hat Priorität? Ja? Was ist die Rolle von Ökonomie? Und was ist die Rolle von gesellschaftlichen Mechanismen und Lebensumständen? Können wir Krisen tatsächlich finanziell bewältigen? Ist das möglich? Oder müssen wir sie nicht kulturell bewältigen? Und solche Fragestellungen, wenn wir das als Stadt verstehen, dann können wir auch wirtschaftlich, sozial, nachhaltig, ökologisch, you name it, können wir zusammenarbeiten, wenn wir uns daraus ausrichten können. Tun wir es nicht, ist es eine Talfahrt.
Und da machen wir jetzt einen Punkt und werden dieses Thema aber weiter im Auge behalten, spätestens im nächsten Jahr, mit mehreren blauen Stunden. Gerhard Schulz, vielen Dank.
Gerne, danke auch.